voilà. Météoramas sont gênés.
Buenos dias an alle Laber-Koller-Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich begrüße euch zu Folge 21 einer meiner Glückszahlen.
Es ist jede Zahl, außer die 6.
Die 14, die 21, die 27 und die 13 sind bei mir ganz, ganz hoch im Kurs. Die 13 ist die letzte, die dazugekommen ist. Frag mich aber nicht, warum. Ich glaube, irgendwas Gutes gab es mal. Ich muss gleich anfangen mit dem Snack, den ich mitgebracht habe. Und zwar hat mir ein geschätzter Kollege von mir, der Francesco, das ist ein cooler Kindergarten-Daddy, gibt es nicht so viele coole, der hat immer behauptet, dass er den besten Cheesecake der Welt macht, hat sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt und hat mir tatsächlich jetzt 2 Stück mitgegeben. Eins habe ich meiner Frau gegeben, Johannes, und eins würde ich mit dir, meiner zweiten Frau, jetzt gerne teilen. Es ist ein wunderschöner Cheesecake und oben hat er Mandelsplitter und Pistazie drauf gemacht. Das alleine ist schon fürs Auge sehr ansehnlich. Der Teig wie ein Sand in der Normandie ragt hinten hoch und in der Mitte eine zart weiche Füllung. Verglichen mit, da fällt mir nichts gerade ein. Ich war mal sezieren und wenn du das Fett unter der Haut wegnimmst, das ist so ähnliche Farbe.
Ja, liebe Laber-Koller-Zuhörer, auch ich begrüße euch in der neuen Woche. Ihr merkt, wir sind in Urlaubsstimmung.
Ich habe mir heute noch gedacht, Johannes, wie viel Bock ich haben werde und nicht, weil ich ein Mann bin und Grillen so geil ist, aber im Sommer wieder jeden Tag zu grillen. Und wir grillen nicht oft Fleisch, aber einfach nach Hause kommen. Du musst fast nichts in den Geschirrspüler machen, du hast keine Töpfe, keine Pfannen. Ja. Du haust es drauf, mein Lieblingsgericht ist grüner Spargel. Schön außen, der muss fast schwarz werden. Und dann einfach nur mit Zitrone und Salz und Öl. Und
Parmigiano.
Auch noch geil.
Mach Parmigiano. Endlich wieder schmatzen, das hast du auch schon lange nicht mehr gemacht.
Ja, Francesco, schon sehr geil. Okay. Ich spüre, er hat wahrscheinlich mit ein bisschen Zitronensaft auch gearbeitet. Mhm. Kannst du da bitte Bezug dazu nehmen, Francesco, ob das stimmt oder nicht, aber eine leichte, zitrusige Vanille würde ich sagen, würde ich auch sehen. Oder du hast geraucht beim Backen. Eins von beiden. Ja, ganz toll. Kann man immer wieder machen. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen, Bäcker Francesco, ausgezeichneter Grafiker, kann auch backen. Also falls ihr geilen Kuchen und eine coole Grafik dazu braucht, bitte DM an uns. Und wir leiten das an Francesco weiter. Also Hut ab. Von mir gibt's 4 von 5 Löffeln, weil es ist ein super Stück Kuchen, aber das Ambiente passt nicht so. Löffel. Ja, Johannes, was gibt's Neues?
Habe ich jetzt einfach meine Gabel hier drin liegen lassen?
Klingt so, als ob du die irgendwie einen Spind gemacht hättest, wo du 6 Schlösser drauf hattest, dabei war sie nur in der Tupperware.
Na, oder ich bin ein Chirurg. Der nach dem Zunähen draufkommt, oh, habe ich meine Gabel da drin vergessen.
Meine Tissot-Uhr. Lifehack an alle, ganz kurz. So. Bei Tupperware, weil sie gerade hier steht. Wenn ihr zu Hause Tupperware habt, wo ein Deckel fehlt oder die Schüssel, könnt ihr ruhig wegschmeißen. Das ist wirklich etwas, was du wirklich nicht mehr aufzuheben brauchst, sind Tupperware-Sachen, die nicht passen und die sich verzogen haben. Das ist das Schlimmste. Und wir haben zu Hause lustigerweise nur 3 mit Glas, das bin nämlich ein großer Favorit von diesen, ein großer Fan von den Glas-Tupperware, weil die ja verdicht sind. Und wir haben so viele zu Hause, die so zusammenschnappen, weißt du, so Sandwich-Boxen für Kinder.
Aber die sind so schwer, diese Glasboxen.
Ist wurscht. Ich habe ja meinen neuen Rucksack.
Oh.
Mein cooler Reload.
Erzähl mal von deinem neuen Rucksack. Auf den hast du jetzt wie viele Wochen gewartet und wie viele Wochen davon stand der im Zoll irgendwo in Jamaika?
Jamaika, New York, ja. Ja, im Dezember habe ich ihn bestellt. Jetzt ist er da. Das Warten hat sich gelohnt. Es ist ein Traum. Er ist nur so breit, dass wenn ich seitlich eine Wasserflasche drin habe, überall dagegen laufe. Aber ich muss mich dran gewöhnen.
Das heißt mal was, weil ein gewisses Schrankvolumen hast du auch.
Mhm. Mit Flügeltüren.
Mit Flügeltüren.
Das sind meine Handlebars, Speck unten. Nein, super. Und es sind einfach der härteste Klettverschluss der Welt. Weißt du, wie das auf Luxemburg heißt? Ritschratsch.
Ja, ich hab's vorhin gehört, dass du telefoniert hast.
Das beschreibt es einfach perfekt.
Der Ritschratsch.
Ja.
Toll.
Weißt du, was ich gestern gemacht habe, Johannes? Weil ich Fernweh habe.
Du warst am Neusiedlersee?
Na, war ich am, sehr schön am Sonntag, war ich am Neusiedlersee. Der ist jetzt, glaube ich, nicht mehr zugefroren. Er ist auch auf verschiedenen Stellen unter mir, hat's gecrackt.
Das hat es gecrackt. Also fahrt ruhig mal noch.
Ja, ein bisschen beunruhigt. Aber ich glaube, jetzt wird dann, ist nämlich schlimm, Wettervorhersage für nächste Woche ist so um 14 Grad. Das heißt, es gibt keine Ausrede mehr, nicht Radfahren zu gehen, für niemanden. Und ich habe Angst, dass der Winter dann nochmal grausam zurückschlägt. Weil wenn es jetzt 14 Grad ist, das ist dann bei mir der Zeitpunkt, wo ich die Jacken tausche. Also die an der Tür hängen to go, werden nicht mehr die dicken Winterjacken sein. Und ich schaue schon mal, ob ich meine kurzen Hosen einmal in die Wäsche gebe. Damit sie einfach schon bereit sind. Es gibt das perfekte Wetter.
Es kommt aber fix nochmal kalt. Du kannst eigentlich... Ich würde es mir wünschen,
dass aber das bricht durchgehen... Aber das bricht mir das Genick dann, glaube ich.
Bei 14 Grad und...
Da fliege ich nach Dubai, dann ist so. Aber das Beste...
Schaut da dann alle ZuhörerInnen in Dubai. Ich sehe, wir haben ein paar.
Ja, freut mich voll, dass ihr in Dubai seid, ihr Wichsgesichter.
Hast du denn die Debatte mitbekommen über Influencer, die tatsächlich nach Dubai auswandern derzeit? Und du dort für 15.000 Dirham oder... Ich glaube, 3.500 Euro umgerechnet, eine InfluencerInnen-Lizenz kaufen musst, um dort zu influencern.
Nein, das ist eine gute Idee.
Und
sollten viel mehr zahlen.
Die Sache ist, die Sache hat einen Haken. Du kannst dir diese Lizenz kaufen, bist dann steuerfrei. Also alles, was du, wenn du deine ganze Followerschaft in Deutschland oder Österreich hast, kannst du immer noch Werbung für die machen, aber du zahlst keine Steuern mehr, weil du bist ja jetzt ein
Dubai.
Ein Dubai-Aner.
Eine Dubette, wenn du eine Frau bist.
Genau. Und die Krux ist aber, du unterschreibst einen Vertrag, in diesem, dass du Influencer bist, und dort steht drin, dass du dich aber bitte niemals kritisch über die Arabischen Emirate und im speziellen Dubai äußern darfst. Das heißt, wenn jemand...
Warum sollte man auch? Hallo, liebes Volk in Dubai, an alle Emirate. Es gibt übrigens von allen Emiraten, kann ich nur zwei. Es sind Namen, die ich noch nie gehört habe. Ich habe es letztens
gegoogelt. Aber sind es nicht nur vier?
Na, es sind mehrere. Ich glaube, es sind sieben oder sowas.
Warte. Echt?
Ich mache kurz das Internet an, falls es nämlich jetzt so... Kennst du noch früher die Geräusche vom ISDR? Kennst du das noch?
Ja, jetzt sind allen...
Und dann hast du deinem Vater gesagt, Papa, kannst du bitte auflegen? Ich bin im Surfen.
Ja, vorher noch beim 56K-Modem, wo dann keiner mehr telefonieren konnte und auch keiner mehr anrufen konnte, man einfach von der Außenwelt abgeschnitten war, obwohl man im Internet war.
So, Arabische Emirate. An alle, die sich wirklich dafür interessieren und gerne dahin reisen wollen würden. Die Emirate...
Muss man da so weit googeln, scrollen?
Ja, anscheinend habe ich irgendwas.
Dann erzähle ich erstmal die Geschichte weiter, ja. Und du überlegst dir.
Sieben gibt's, siehst du? Es gibt Dubai, Sharia, Ayman, Al-Kawain, Ras Al. Ich lese das einfach mega racist vor. Ras Al-Khaimah und Fujairah. Und ich kenne eigentlich nur Abu Dhabi und Dubai. Vom Rest. Noch nichts gehört.
Und eins von habe ich schon mal gehört.
Ah, oh, natürlich.
Ja, Ras Al-Khaimah.
Könnt ihr übrigens alles bei Johannes in der Prüfung abschreiben später.
Das Problem aber an der Geschichte ist eigentlich, eben du darfst dich nicht mehr kritisch über die Arabischen Emirate oder ihre Menschenrechtsverletzungen äußern.
Ich äußere mich nur positiv darüber. Vielleicht habe ich diesen Vertrag ja schon längst unterzeichnet. Ganz tolles Volk. Und da werden Leute zu Recht bestraft. Nein, es wird niemand bestraft. Jeder kann tun, was er will. Kannst schnell Auto fahren.
Ich werde diesen Punkt nachher nochmal aufgreifen bei unserem Was wäre wenn. Oh. Freue dich schon mal drauf.
Okay.
Da sind wir heute auch im Strafverfahren unterwegs.
Das ist gut. Das gefällt mir.
Das machen wir aber später. Jetzt habe ich mir überlegt, wir könnten uns weil wir doch jetzt schon so in Urlaubsstimmung sind und auch endlich wieder weg wollen, ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und mal überlegen, was waren denn eigentlich die verrücktesten oder abgefahrensten Sehenswürdigkeiten, die du so besucht hast, um vielleicht auch ein bisschen Input zu geben, was man denn machen möchte, nachdem irgendwann
müssen Sehenswürdigkeiten Sachen
Lockdown oder vorbei ist.
Kann es auch etwas sein, was mit dem Ort verrückt war?
Du musst jetzt nicht sagen, okay, ich war am Empire State Building oder was weiß ich, sondern was du denkst, was
crazy!
was irgendwie was abgefahren ist, wo du dann dort warst und denkst, ja krass, dass es sowas gibt auf dieser Welt.
Also ich war in den Arabischen Emiraten, wie die da mit Menschen umgehen, das fand ich so toll. Wow.
Immer erstmal einen großen
Bisschen. Nimm mal ein Handstück,
das ist schon. Ja, es ist eh noch ein kleines Stück da, das ist meins. Ich stell's dir mal weg.
Mhm. Also. Ich gehe ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Wir schreiben das Jahr 2017.
Wir könnten auch so autogenes Training machen. Wir machen jetzt alle die Augen zu, wir legen uns auf unseren Teppich und atmen durch.
Und dann passiert's. Übrigens, heute mir ganz peinlich. Hast du's?
Ah, warte.
Wo ist er? Wo ist er?
Wo ist er? Aber lass mir das mal noch kurz fertig machen. Ihr liegt auf diesem Teppich, ihr atmet durch. Ihr spürt, wie jeder einzelne eure Gelenke
Krachen gespült
auf dem Boden liegt und auf einmal hebt er ab, dieser Teppich.
Voller Arthrose, die Gelenke. Den Schmerz. Einfach in den Schmerz.
Und auf einmal fliegt er los. Aber wo fliegt er denn hin? In welches Jahr fliegt er?
2019, glaube ich.
Das ist ja schon richtig lange her.
Jetzt wollte ich ja vorhin mal eine Geschichte machen, ganz kurz. Wenn du Kopfhörer im Ohr hast, heißt nicht, dass die anderen deine Fürze nicht hören, wenn du auf der Straße spazierst. Das ist mir vorhin passiert. Ich bin hergelaufen, habe mich kurz eines Furzes entledigt. Weil ich habe ganz laut Musik gehört und habe mich dann umgedreht und mir gedacht, ah ja, du hörst keine Musik. Ja, war unangenehm. Weil wenn du dich nicht umdrehst, ist gar nicht schlimm.
Musik für die Nase.
Das wäre ein cooles Produkt. Furz, Musik für deine Nase. Nazaré in Portugal. Das ist ein bisschen nördlich von Lisboa.
Meinst du nicht Nazareth?
Nein. Nazaré.
Nazaré.
Das ist, wo die höchsten Wellen der Welt immer sind, wo auch dieser Big Wave Contest ist. Mhm. Und ich war zu einer Zeit da, wo nicht der Höchststand war.
An Touristen oder
war
an Wellen?
An Wellen. Aber es war ein wirklich wilder Wasser, also war ein wilder Tag, es hat auch niemanden surfen sehen. Aber diese Wellen, das war so heavy, dass ich habe meiner Frau damals gesagt, wir waren mit den Kids da, dass ich mich trauen würde, so 50 Meter reinzuschwimmen. Und sie hat gesagt, mach es bitte nicht. Und ich glaube, es ist besser, dass sie es gesagt hat, dass ich es nicht machen soll, mich versucht hat zu überzeugen. Ich wäre dann nie wieder rausgekommen. Weil es ist ja nicht so, dass diese Welle dich einfach rausspült, sondern die zieht dich ja auch wieder mit rein. Und die Dinger, wenn die surfen, sind die ja bis zu, was weiß ich, 20 Meter hoch. Und jetzt, wo wir da waren, waren sie vielleicht die Hälfte. Und das war schon so irre, wie diese Naturgewalt. Also ich hätte auch stundenlang davon da sitzen können und zuschauen können, weil ich mag so große,
schöne
weite Strände mit wildem Meer. Mich kannst du zum Beispiel mit so Meer in Kroatien, ja, mega schön, wunderschön blau, aber ich mag lieber auch so Nordsee, Ostsee, wo du kilometerlang nichts hast. Das ist eher mein Meer.
Aber in der Nordsee hast du auch relativ lang kein Wasser, zu bestimmten Tageszeiten.
Ja, das ist auch cool. Das ist aber alles, das ist einfach so das lange Nichts und das dann.
Es ist eigentlich für uns, oder
so lost sein.
Oder wenn man dann dort ein paar Mal war, so normal, dass es das gibt, aber eigentlich ist es auch so ein krasses Ding, dass da einfach das Meer so weit verschwindet.
Ja.
Weil es so einen hohen Tidenhub hat.
Was aber cool ist, dass du dich einfach da auch, dass du sterben kannst. Wenn du zur falschen Zeit reagierst, stehst du einfach unter Wasser. Also ich nicht, ich bin ja eine kleine Ente, ja. Wobei ich kann nicht, also Triathlon zum Beispiel könnte ich nicht machen, ich kann einfach nicht kraul schwimmen, ohne dabei außer Atem zu sein.
Vor allem, dass das als erstes kommt.
Und dass das einfach das Angenehme ist anscheinend. Kraul schwimmen, total easy, das ist nur Technik. Wenn jemand mir das sagt, ach, so Triathlon-Leute, ja. Krautschwimmen? Na, das ist easy. Das ist nur Technik. Würde ich am liebsten einen High-Kick bam, ins Gesicht. Weil das ist so fucking arrogant, weil du weißt, jeder andere Mensch, der das nicht wie du über Jahre lang gelernt hat, der geht unter wie eine Ente, wenn er da 200 Meter schwimmen muss. Und du sagst, na, das ist nur ganz, ganz, ist wirklich effizient.
Ja, aber dafür dann am Rad holst du sie alle ein.
Nein. Wobei, wenn es nur gerade ist, dann kann ich meinen Vorteil ausnutzen. Wurscht, zurück zu den Dingern. Dann war ich in Lombok, war ich im Norden, da gibt es so ein großes, ja, wildes Areal, wo einfach Tiere, die in Indonesien beheimatet sind oder waren, so ein bisschen ein kleines Refugium haben. Es ist nicht wirklich ein Zoo, sie sind nicht wirklich alle eingesperrt, sie haben wirklich ganz große Dschungelteile für sich. Und da durfte ich ja, ist mein Traum in Erfüllung gegangen und ich durfte mit Äffchen abhängen.
Orangutans?
Ja, Orangutan. Ich durfte mit einem Orangutan ein Eis essen und die sind so stark. Das ist irre. Also die sind ja nicht unbedingt mega groß.
Hast du sie rasiert?
Nein. Gleich eingespatzelt. Mit Haaren, ich mag Haare, ich finde das nicht so schlimm. Nein, ich habe mit dem ein Eis geteilt und die sind wirklich, es war faszinierend. Es war für mich, ich war einer der glücklichsten Momente. Ich glaube sogar, liebe Berit, falls du zuhörst, da ist meine Hochzeit ein bisschen in den, so nach hinten gerückt, das war schöner. Also mit dem Affen habe ich einfach mehr gemeint. Ja, dann habe ich mit dem da ein Eis gegessen und der hat auch einfach mich genommen und mir gezeigt, wo ich mich hinsetzen soll. Wirklich kräftiges Tier. Und auch so kleine schwarze, ich glaube nicht Kapuzineräffchen, wie heißen die? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. So hatte ich einen, kann man auf meiner Instagram-Seite sehen, hatte ich eine Hand in meiner Hand und der hat dann auf mir gehangen und hat mich ganz traurig. Also es war
herzzerreißend.
Ja. Das ist eine bis zu dem Moment, wo irgendein Typ mir einfach ohne mich zu fragen, bin ich da gesessen und er legt mir eine große weiße fucking Python um den Hals. Und ich war so, Dude.
Ich habe mir gerade einen Moment.
Ja, nein, ich habe auch nicht gefragt. Und ich finde, das ist etwas, was man eher mal jemand fragen will, so, hey, hast du vielleicht Bock? Dann hatte ich einen riesen Adler am Kopf auch. Auch heavy, man, die haben Krallen, leck mich am Arsch.
Du warst einfach mitten im Streichelzoo.
In Jumanji gefangen. Ja, es war wirklich geil. Also auch, dann habe ich einen Elefanten mit dem gespeist. Ich habe viel gegessen mit Tieren eigentlich. Meine zwei Hobbys
kombiniert. Aber war das so ein Ding, weil teilweise gibt es ja, wenn du dort in Südostasien unterwegs bist.
Einfach
so
einen Tiger heimeln.
Also genau, wo du irgendwelche Tiger oder halt auch so Elefantenschulen, wo du dann auf den rumreitest.
Nein, gar nicht.
Weil es ist schon krass, was dort falsch rennt und was dort...
Ja, die nennen das immer so Elephant Sanctuaries und jedes ist heiliger als das andere, aber sowas, also ich würde es nicht machen, ich muss nicht auf dem Elefanten sitzen, ganz ehrlich, und auch mit den Kindern, ich würde den Kindern, auch wenn wir in den Zoo gehen, erkläre ich den Kindern trotzdem immer, dass es nicht sein sollte, dass diese Tiere hier sind, sondern die haben schon einen Ort, wo sie hingehören und das ist nicht in den Zoo, aber ich finde trotzdem, ich würde jetzt deswegen nicht mit meinen Kindern in den Zoo gehen, weil ich ihnen ja auch die Möglichkeit geben will, diese Tiere zu sehen und ihnen zu erklären, warum das nicht richtig ist und dass wir die mal da besuchen, wo sie auch hingehören.
Genau.
Auf den Teller! Nein, das und, war schön.
Ja, na jetzt, ich wollte auch noch ein bisschen mitreden.
Du hast mich gefragt und ich wollte mal meine losschießen.
Nee, das können wir ja, aber nachdem du da 100 Sachen aufgezählt hast und bevor du hier...
Nein, ich sag gar nichts mehr. Johannes macht jetzt heute den Podcast allein. Viel Spaß mit Laberkoller mit nur Johannes.
Ich wollte erzählen vom einen der...
Festival.
Ich habe ja mal auf dem Festival... Nein, von einem der absurdesten Orte, wo ich jemals war. Und zwar gibt es in Litauen den Ort Ziauliai.
Das ist rückwärts gelesen, was? Toronto.
Nein, gibt es den Ort Ziauliai und dort in der Nähe gibt es komplett im Nichts den Hills of Crosses. Und du liest es irgendwo und denkst, okay, ja, dann fahren wir dort mal hin, weil wir waren eher auf dem Weg nach Lettland und wollten uns halt auch ganz Litauen anschauen und dann waren wir dort. Und sind hingefahren und es ist einfach nichts. Das ist wie wenn du durch die ärgste Einöde fährst, du bist quasi fast in Russland, es passiert nichts und auf einmal kommt so ein kleines Hügelchen irgendwo daher. Und auf diesem Hügel stehen 1 Million kleine Kreuze. Kleine, größere Kreuze und jeder, der dort, das ist so ein Pilgerort quasi. Okay. Und ich weiß nicht, warum sich irgendwer gedacht hat, ah, das wäre doch eine tolle Idee, aber es ist so absurd und wir waren dort quasi kurz vor Sonnenuntergang. Es war schon eher sehr mystisch.
Habt ihr so Gregorian Chants gehört? So, Omine, Omine, Behamin.
Ja, genau.
Könnte man eigentlich auf die Playlist
sagen. Ja.
Gregorian
Chants. War komplett absurd eigentlich, weil das so in einer absoluten Pampa, im Nichts. Und es ist quasi eine Sehenswürdigkeit oder halt ein Pilgerort. Und es waren aber keine Menschen oder es gab auch keinen Parkplatz. Es war einfach
aber hat so, da irgendeine Credits für irgendwas? Hat Jesus da, was weiß ich, Barbecue gemacht? Oder?
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Aber es war, also ich habe es mir zumindest nicht gemerkt und es war einfach so absurd, dorthin zu kommen und man denkt sich, ja, Hills of Courses. Und du denkst so, boah, was geht da wo ab? Und dann ist es halt wirklich so ein Mini-Hügel. Der ist nicht höher als 2-3 Meter.
Hast du warst du damals Single?
Nein.
Hast du für dich und deine damalige Freundin ein Schloss dahin gemacht, wo du, also ein J-Plus, was auch immer. Ja. Das Dümmste, was es gibt. Und ich meine, jemanden so sehr schmeiß ich ihn von der Brücke runter. So hier, dass unsere Liebe hängt für immer hier. Nein, Liebe ist jetzt vorbei, du springst.
Ja, stell dich mal in Salzburg da auf die Brücke, die komplett voll ist. Das ist so dumm. Dann kannst du den ganzen Tag stehen und nur Leute reinschmeißen.
Ja, aber das ist ja auch irgendwann für die Statik nicht gut, oder? Also ich habe schon gelesen von verschiedenen Brücken, naja, wo es so überhäuft war. Na, kein Scheiß. Es gibt Brücken, die da statische Probleme hatten deswegen, weil einfach die Masse, weißt du, Johannes, das ist symbolisch, ja? Einer allein kann nix, aber alle zusammen,
aber viele, die Masse ja, kann Massen bewegen.
Richtig. Symbolisch schön auch, gell?
Toll, ja. Sehr deep.
Wie die Crosses.
Yeah.
Nobody can cross it. The bus can swim. Kennst du das noch? Nein. Es gab so ein Lied irgendwann von, da wurde eine Dame bei einer Überschwemmung gefilmt und die wollte sagen, dass niemand über die Straße kann und dass der Bus auch nicht fährt, weil der halt nicht schwimmen kann. Nobody can cross it. The bus can swim. Muss ich dir zeigen. Kann ich aufschreiben? Irgendwo haben wir was zum Aufschreiben.
Oh ja, warte mal.
Dass wir das posten.
Weil ich habe ja so ein digitales Notizbuch.
Super. Soll ich wieder einen Ort raushauen?
Ja, sehr gerne.
Also im Zuge einer Südamerika-Reise habe ich auch ein paar crazy Sachen erlebt und ich war am Lake Titicaca, der höchstgelegene See der Welt, der flächenmäßig, glaube ich, größer ist als Luxemburg. Das musst du mal schaffen.
Das kann man wahrscheinlich über alles sagen. Ja. Und kennt ihr hier den Mount Everest? Der ist flächenmäßig größer als Luxemburg.
Da war ich bei so Völkern auf den, verbessert mich, wenn ich das falsch sage, Islas Flotantas, wahrscheinlich ist Islas Flotantas. Das sind so Floating Islands, die auf so Schilf, das man auch essen kann, die ernähren sich auch davon, schwimmen und gebaut sind und die werden, sind einfach da in der Mitte verankert und es passiert manchmal, das ist eine sehr lustige Story, die sind in Bolivien und dann, wenn irgendwie so ein Fischerboot vorbeifährt und diese Leinen kappt, dann schwimmen die einfach irgendwo hin und sind nicht mehr da, wo sie waren. Das Einzige, was da schlimm ist, du siehst, dass viele da die Insel nicht verlassen und auch intern eher mal familiär gebumst wird.
Stammbaum ist ein Kreis.
Genau, das sieht man da auch in den Gesichtern oft.
Oh, nee.
Aber sehr interessant. Und dann waren wir eben danach noch, gab es so ein UNESCO-Weltkulturerbe, so ein Teil am Lake Titicaca, wo so eine ganz besondere Art des Webens noch praktiziert wird. Dann haben wir bei einer Familie zu Hause geschlafen da. Das war ziemlich cool. Und dann war ich mit den Kindern Fußball spielen und ich war im Tor und ich habe nach 5 Metern Laufen gedacht, ich ersticke, weil es liegt ja so hoch,
ja,
dass du keine Luft, also du kannst nicht atmen, das ist keine Chance. Dann gehst 5 Meter und denkst dir, alter Verwalter, was ist los mit mir? Null Kondition, Sausen in den Ohren, Kopfschmerzen, Schwindel, konnte nicht bis 3 zählen. Also das war da nach dem Fußballmatch mit den Kids so richtig, richtig anstrengend. Und das war eine lustige Erfahrung. Und eben auf dieser Reise war ich dann noch im Dschungel in Ecuador. Das war auch einfach crazy, mal im Dschungel pennen und im Dschungel sein. Und dann einfach isst du da und dann kommt eine fucking Tarantläufer und denkt sich so, ey, servus.
Weißt du, was mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf geht? Ob Schilf...
Blümchen, ich habe heute nichts besser. Nein, ich habe nur... Nein?
Ob Schilf so eine Abkürzung ist, wie du sie jetzt verwendet hast, wie so Milf, und ob das etwas...
Schilf.
Schilf. Schilf likes to fuck, quasi.
Nein.
Aber schöne Geschichte.
Ja, und dann waren wir in Bolivien in so einer Düne, ich glaube es war Bolivien oder war es noch Peru, ich weiß nicht mehr. Da gab es dafür mitten im Nichts.
So ein Globetrotter, ja. die ganzen Grenzen existieren für mich nicht.
Nein, meine Nationalität ist Mensch.
Ja.
Da war einfach mitten im Nichts eine Wüste.
Warst du in der Schule des Lebens?
Ja, richtig. Das ist die Schule der Straße. mitten im Nichts war einfach eine Wüste Und in dieser Wüste gab es auch einfach so eine Oase, auch mega strange. Und dann konntest du da mit so einem Buggy, wo 6 Leute drauf passen, sind die Dudes einfach mit dir 20 Meter über die Dünen gesprungen. Das war mega crazy. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich war Sandboarden, das ist mega scheiße. Das ist wirklich mega, das Unnötigste, was es gibt, ist Sandboarden. Das ist
eine Fahrt vor.
Na, es ist erstens hart, zweitens warm, drittens alles voller Sand. Das hat keinen Vorteil. Und es macht keinen Spaß.
Und die sind halt nie so, und es gibt keine Lifte.
Genau. Aber diese Sandboard-Dinger haben sich immer hochgefahren. und dann waren wir im Springen mit den Dingern und das ist schon sehr, sehr lustig. Das würde ich auch gerne als coolen Beruf machen. Einfach mit irgendwelchen übertrieben gefederten Buggies mit so Überrollkäfigen kann dir nichts passieren. Kannst einfach dich komplett aufführen. So, dass diese 3, oder wie heißen die, 6-Punkt-Gurte, 5-Punkt, keine Ahnung. Diese Racing-Gurte.
Ordentlich und, festgeschnallt.
Ja, kann, außer, dass du ein Schleudertrauma erleidest. Alles cool. Und das war lustig. Das waren so meine Highlights auf dieser okay. Reise. Und dann habe ich noch 2. Okay. Aber jetzt lasse ich dich mal wieder.
Oh, das ist aber lieb von dir. Was ich, weil du gerade in der Ecke bist, ich bin vor 3 Jahren von Kolumbien nach Panama gesegelt.
Geil. Und also zwar, nicht geil, ich könnte es nicht, mir wird schlecht, aber geil, dass man es gemacht hat.
Und zwar aus dem Grund, es gibt ja zwischen Panama, Jill hat sich gerade verschluckt, er muss lachen.
Ich habe zu viel Wasser in den Mund genommen und konnte es nicht mehr runterschlucken.
Seid froh, dass dies nur ein Audioformat ist. es gibt ja zwischen Panama und Kolumbien zwar eine Landgrenze, die ist aber nicht passierbar, weil dort noch Guerillakämpfe sind und das quasi, wenn du...
Adventure!
Hey, you know, wir haben ja mal ein paar Fotos und wir wollen auch immer die Locals kennenlernen, wenn wir hier auf
Reise sind. Und by the way, die amerikanischen Emirate, wow, die arabischen Emirate sind mega cool.
Und jedenfalls, ja, du kannst halt nicht quasi einfach mit dem Bus, wie du dich sonst fortbewegst oder wie sich andere vorstellen, vielleicht mit einer Bahn oder so, von einem Land ins andere fahren, das funktioniert dort nicht. Du kannst entweder fliegen, um von Panama nach Kolumbien zu kommen, oder du segelst. Und diesen Segeltörn wollte ich schon seit hunderten von Jahren, das wollte ich schon immer machen. Und das Schöne ist, dass man bei diesem Segeltörn, der dauert, weiß ich nicht, 3 Tage, kommt man am Ende, also wir sind von Kolumbien nach Panama, also am Ende, und wenn du in Panama startest, am Anfang.
Das ist so gescheit.
Kommst du auf die San Blas-Inseln. Genau, ich habe Blasen gesagt, Jill. auf die San Blas-Inseln.
Hat's nochmal gesagt.
Ein Archipel aus 365 Inseln.
Arsch.
Ein Archipel.
Arsch und Blasen.
Schön. Wo halt auch noch ein indigenes Volk lebt und was aber relativ restriktiv vorgeht, wie viele Leute dort Urlaub machen können, beziehungsweise Urlaub, es gibt keine Hotels oder so, die Inseln sind so groß wie...
Luxemburg.
Kleiner. Vielleicht alle zusammen sind so groß wie Luxemburg. Okay. Teilweise auf einer Insel lebt eine Familie in einem Haus. Es ist komplett absurd. Die Inseln sind nicht breiter als ein Volleyballfeld und alles ist so extrem kitschig, karibisch. Wenn man sich das ein bisschen besser vorstellen könnte, man könnte in Haus des Geldes Staffel 2, erste Folge, wird genau auf den San Blas-Inseln gedreht.
Ich hab das schon im Video gesagt.
Und das fand ich echt krass. Dieses Paradies auf Erden zu sehen, ist wunderschön. Und das eigentliche Absurde war aber der Segeltörn dorthin, weil man quasi auf so einer kleinen Nussschale, wo angeblich 12 Leute draufpassen, wir waren zum Glück nur zu fünft, und dort 30 Stunden auf offener See ist. Und ich habe mir gedacht, naja gut, das ist wie eine lange Busfahrt, was soll schon passieren? Das Problem sind aber die Wellen.
Und ja.
wir waren noch relativ am Anfang der Windzeit. Also dort bläst es dann wirklich, weiß ich nicht, 3-4 Monate lang. Und wir waren noch relativ am Anfang dort. Und trotzdem waren die Wellen halt 4-5 Meter hoch. Und wenn du das 30 Stunden lang hast und dich eigentlich nur festhalten musst, dich auch beim Schlafen festhalten musst. das war schon richtig krass. Und was ich... Normalerweise lernst du, okay, wenn dir im Bus schlecht wird, Schau aus dem Fenster, schau auf irgendeinen Punkt, dann wird es dir besser gehen.
Horizont. Aber wenn der immer oben und unten ist.
Und das Problem ist, auf hoher See gibt es keinen Horizont, also keinen fixen Punkt. Und dann hat der Kapitän, der auch komplett verrückt war, und der fährt das halt hin und zurück in einer Tour, das ist so ein Aussteiger aus Südtirol war das.
What? Ja. Ein Aussteiger aus Südtirol fährt Leute von Kolumbien nach Panama.
Ja, also, aber er war auch genauso verrückt, wie sich das Ganze anhört. Und hat gesagt, na, mach einfach die Augen zu. Und es ist aber eigentlich, das geht entgegen jeglicher Vernunft, dass, wenn einem schon schlecht ist, man die Augen zumacht. Weil jeder kennt, nach einem ordentlichen Suff ins Bett legen und die Augen zu und man kotzt sofort. Und dort ist es aber tatsächlich so, oder auf hoher See, wenn du die Augen zumachst, wird es besser. Und das heißt, man schläft eigentlich die ganze Zeit. Wir haben dann geangelt, dann haben wir irgendwelche großen Fische gefangen, die wir dann zu Weihnachten verspeist haben. Also es war zu Weihnachten
nicht. Es wäre lustig, wenn das aber im März gewesen wäre, hast du auf dem Rucksack gehabt.
Wir zehren heute noch davon. Ja. Das war komplett absurd, vor allen Dingen, weil ich gedacht habe, okay, 30 Stunden, ich habe meiner Frau nicht so wahnsinnig, ich habe gesagt, ich will unbedingt auf diese Insel. Und
die war mit?
Ja. Und ich habe.
Wie hat die das gemacht? Auch Augen?
Ja. Ja.
Speibi?
Ja. Oh, aber wenig, aber es war schon sehr kräftezehrend und ich habe ihr die ganze Zeit noch Fotos gezeigt, wie schön das ist, wenn du...
Wie schön die Arabischen Emirate sind.
Wie schön die Inseln sind, wo man dann ankommt, wie paradiesisch das ist und man ist ja immer auf der Suche nach quasi den perfekten Stränden und dort kommt man tatsächlich hin und ich habe mir gedacht, na gut, auf dem Boot, man kann sich mehr bewegen als in einem Bus. Und man liest einfach, und ich habe mir das irgendwie viel romantischer vorgestellt, als es tatsächlich ist. Und war auch überrascht und ich war auch glücklich, dass wir unseren Eltern nicht so wahnsinnig viel darüber erzählt haben, weil die hätten uns, glaube ich, das Ganze nicht machen lassen. Aber war eine absolut geile Erfahrung. Ich habe den größten...
Es hat so geklungen, als ob ihr so 9 gewesen wärt und die Eltern fragen müsstet, ob wir mit dem Boot fahren.
Du wirst es selber am besten wissen, Eltern sorgen sich immer um ihre Kinder.
Ja.
Und das ändert sich auch im Alter nicht. Und
fühlst du mich gerade?
Ja, es ist fein.
Es taugt.
Mir tun die Füße schon so weh.
Ja. Also willst du strecken?
Nein, ich kann nicht weiter. Es war eigentlich also, fein so. Entschuldigung. Mach das wieder zurück. Einfach eine coole Erfahrung und dadurch, dass du wirklich auf diese
Insel... Hat sich dann gelohnt?
Absolut. Unglaublich traumhaft. Ich glaube, diese Woche werden wir auf unserem Kanal nur Urlaubsfotos sharen.
Aber das könnte ich auch jetzt deine Frau fragen, die würde das bestätigen. Dann würde ich sagen, es war keine Sekunde den Scheiß wert.
Doch.
Oder würde sie sagen, nächstes Mal fliegen?
Dann kommst du nicht auf die Inseln. Das ist ein
Fallschirm?
Du kommst da wirklich nur hin, wenn du mit dem Segelboot hinfährst. Und du triffst halt dort dann auch irgendwelche Segler, die gerade die Welt umsegeln oder so oder eine Atlantiküberquerung gemacht haben, allein. Und dann...
Musstest du nochmal zurück?
Nein, okay. Du steigst in Panama aus und wir haben dann dort weiter Urlaub gemacht. Ich finde es aber so krass, die Überlegung, okay, du machst eine Atlantiküberquerung allein auf einem Boot oder selbst wenn du es nicht allein machst, ist es einfach fucking langweilig, weil du halt ewig... Und du weißt ja nicht, ob das Boot wirklich vorwärts kommt, weil du hast immer nur Wellen um dich herum. Du sagst so, du kommst irgendwie mit 5 Knoten, 6 Knoten voran.
Das ist etwas, finde ich, wenn jemand dir sagt, ja, Wind bläst heute mit 6 Knoten, dann ist jeder so, ja, ja, keine Ahnung.
Komplette Fantasieeinheit.
Ich weiß nur bei den Wind, wie nennt man das, diese Windhütchen oder weißt du, die sich so aufblasen, gelb, orange-weiß, da ist eine Farbe.
Kennst du dich aus, orange-weiß? Ja, genau. Ja.
Du weißt, was ich meine, ja, wenn sie Brücken meistens sind. Die Dinger sind pro Stück 5 Knoten und ich weiß eben noch vom Fallschirmspringen damals, wie viel du als Student oder Schüler, Flugschüler noch springen darfst, bis du nicht mehr kannst. Und ich glaube, Knoten ist mal 6, oder? Irre ich mich.
Ja, kommt hin.
Aber sind Seeknoten und Knoten in der Aviation das Gleiche?
Wird wahrscheinlich nicht das Gleiche sein, aber ich habe ihn dann gefragt und wir sind ungefähr mit 20 bis 30 km/h gefahren, was extrem langsam ist. Und du weißt halt nie, ob du vorwärts kommst, weil im Endeffekt geht es für dich nur rauf und runter in den ganzen Wellen und du kommst nicht vorwärts. Und deswegen denke ich mir alleine. Und es gibt ja viele so irgendwelche Manager, die halt so im Extremstress sind und sagen, okay, ich brauche jetzt eine Auszeit und ich will aber meinen Kopf noch weiterbringen und ich mache jetzt auch irgendwie eine Atlantiküberquerung.
Ein Segelturn auf den Barracudas.
Und die zucken halt komplett aus nach 2 Tagen, weil sie die Ruhe nicht verzahnen. Weil du wirklich keine Töne hast. Außer das Meeresrauschen.
Das ist wie im Schnee am Berg. Das ist ja, finde ich auch, da hörst du einfach nichts. Das ist genau. Lieb ich. Selbst und jetzt, wenn es hier schneit, heute hat es ja hier geschneit, da hörst du halt auch einfach, wie leise die Stadt wird. Das taugt mir extrem. Und ich habe heute erfahren, warum die alten Bims in Wien immer diesen Sand unter die Sitzbänke füllen.
Warum?
Weil, wenn sie eine Vollbremsung machen müssen und sie merken, dass die BIM rutschen sollte, haben sie ein Ventil, was sie aufmachen können, das streut dann auf die Schienen, also auf die Gleise Geröll und Sand und dann, ja, crazy, gell?
Das ist ja komplett...
Ich habe ihn heute gefragt, den BIM-Fahrer, weil Oskar mich letztens gefragt hat und ich habe eh gesagt, ich glaube, die streuen einfach
unterwegs. Hast du unterwegs. Ihn Herr BIM-Fahrer genannt?
Bimsi. nein, das wollte ich nur dazu sagen. Nein, aber es wäre nichts für mich zum Beispiel, diese Reise. Ich weiß jetzt schon, mache ich nicht... Weil ich kann nicht mal der gefährlichste Job Alaskas, gab es immer früher auf D-Max.
Gibt es wahrscheinlich immer
dem
noch,
dem super sexist Sender. Yeah. Den Fernsehen für die besten Menschen der Welt. Männer. Das war ja ihr Slogan. Und da gab es...
Wenn jemand zu mir sagt, okay, ich schaue gern D-Max, habe ich schon mal Vorurteile.
Ja, genau. da habe ich ja einfach diese...
Die
Lina, oder wie hieß sie, mal markiert, glaube ich. Das ist so eine... Die hat irgendwelche Autos geschraubt. Und die habe ich mal irgendwo markiert.
Panayota?
Aber ich weiß es nicht, weil wir haben eine Mädel bei uns arbeiten, die hat eine Ähnlichkeit mit ihr und ich habe sie dann markiert und dann hat sie mir geschrieben, ich soll das bitte sofort entfernen. Und ich war auch so, entspann mal, alles cool. Und auf jeden Fall, da gab es diese...
Ein bisschen sexistisch sein hier.
Es war gar nicht sexistisch.
Das wird man doch
nicht sagen. Es war einfach nur ein Vergleich, dass zwei Menschen sich ähnlich schauen, das ist nicht sexistisch.
Und gleich erzählt er, dass er Blackfacing... als Jimi Hendrix gemacht hat.
Genau, und dann einfach gemerkt habe, wie sie schwarz sind. nein, ich war, wo war ich jetzt stehen geblieben, siehst du? Ja, diese Folge, genau, haben wir mal geschaut, diesen gefährlichsten Job Alaskas. Und mir wurde sogar schlecht beim Fernsehen schauen. Ohne Scheiß, ich pack das überhaupt nicht. Das okay, ist das Schlimmste, ist was du mir antun kannst. Wenn ich surfen gehe, habe ich es ja auch. Ich
zeig dir nachher mein Video.
Ich habe es beim Surfen sogar, wenn du dann sitzt und du wartest auf Wellen, das mache ich eine Stunde, dann gehe ich raus, dann muss ich mich eine Stunde hinlegen und immer so Mentholsprays durch die Nase atmen, weil dann Gleichgewichtssinn ist ja im Ohr und das hilft ein bisschen, wenn du da dran schnupperst. Deswegen, das ist für mich nichts gemacht. Aber, Fun Fact, ich war in der Panama-Hutfabrik. Kennst du diese Panama, so einen weißen Hut mit so einem schwarzen,
yeah,
mit so einem schwarzen Dings? Die werden nicht in Panama hergestellt, sondern in Peru.
Was?
Ja.
Was?
In Peru ist die Fabrik und die heißen so, weil das Material, also dieses Stroh, kommt über den Panama-Kanal. Deswegen heißt der Hut Panama.
Eine der perversesten menschengemachten Bauten, die es gibt, finde ich.
Den Panama-Kanal. Gibt's aber, es klingt aber gut.
Natürlich klingt's gut und hilft vielen Firmen viel Geld zu sparen und dass wir unsere Güter auch schneller bekommen.
Yes.
Aber es ist schon krass, dass die einfach sagen, okay, wir machen mal... Die Umwelt ist uns eigentlich egal, wir verbinden jetzt mal 2 Weltmeere miteinander und schauen mal, was passiert.
Ja. Ob das irgendwelche Dings hier für die Natur irgendwelche Konsequenzen hat, who cares? Ja. Algen gab es schon überall, Fische, Mai essen sich auch gegenseitig.
Also das ist echt krass, dass sowas möglich ist und dass da alle zugestimmt haben. Ich glaube, sowas wäre heutzutage nicht mehr möglich.
Das ist sehr optimistisch von dir.
Ja, aber ich glaube ans Gute im Menschen.
Ich habe noch 2 Orte.
Ja, shoot.
Also das eine war ein Moment quasi, ich war in Frankreich Fallschirmspringen, weil ich habe damals meine Ausbildung gemacht und in Luxemburg war das Problem, dass diese Dropzone immer nur am Wochenende offen hatte und dann war es dort auch aufs Wetter
angewiesen. Das Land ist zu klein.
Du kannst ja...
Kein Platz zum Landen.
Und du kannst ja bei schlechtem Wetter nicht springen, du brauchst immer eine klare Sicht. Und dann war ich in Metz springen und das war auf einem Militär-Dropzone.
Ich könnte nicht in Metz leben, ich würde nur Metz joggen.
Die verstehen es aber nicht.
Kommt da der Metzger her?
Wir verstehen sie auch nicht.
Okay. Tatsächlich. Entschuldigung.
Und da gab es einen alten Mann, der mitgesprungen ist, der war so Showspringer fürs Militär, französische Militär. Der ist einfach jeden Tag aus 1000 Metern raus. Normalerweise ziehst du schon bei 1-2. Und hat dann sofort Schirm aufgemacht und hat am Fuß immer so ein Säckchen mit einer Fahne, Frankreich-Fahne, die er dann aufgemacht hat und dann ist die flattert. Und dann hat er Punktlandung gemacht. Da wird quasi eine Zielscheibe am Boden aufgebaut und er landet halt immer in der Mitte, weil er das einfach so gut kann.
Okay.
Und der Typ, also bei uns war es immer verboten, Alkohol zu trinken. Und der hat einfach mittags Ricard, also diesen Anislikör, mit Bier 2 halbe gesoffen.
Alter Schade.
In der Mittagspause.
Der U-Boot quasi.
Und der hat dann auch einfach gepennt im Flieger, dann wurde er aufgeweckt und dann hat der Kommandant gesagt, raus an dir.
Sonst denkst du wahrscheinlich zu viel nach drüber.
Genau.
Der hat einfach so Schiss gehabt.
Und ich bin eben da gesprungen mit uralten Schirmen, also wirklich noch, wo du bei neuen Schirmen hast du quasi deinen Reservecomputer, der ist so wie ein kleiner USB-Stick und der schießt den Schirm raus bei, wenn du bis 200 Meter nicht reagierst oder 250, ja. Und hier war so eine richtige Box und das Ding war mega schwer und ich bin jetzt nicht schwach, aber ich bin fast rückwärts gefallen, wo sie mir den angezogen haben. Und du schaust dann unten in der, im Hangar hängen halt immer Bilder, wie das von oben ausschaut, dass wenn du oben in der Luft bist, dass du weißt, wo du hin musst, ja. Und ich habe mir die natürlich eingeprägt. Und dann waren wir auf 3.000, 3.500 Metern und dann hat der Typ zu mir gesagt, du musst raus. Und ich habe gesagt, ja, aber ich will erst mal schauen, wo ich hin muss. Ja? Weil du, wenn du springst, sollst du ja zumindest schon einen Anhaltspunkt haben. Du merkst dir, keine Ahnung, ein Dach von oben, ein Haus, irgendeinen Anhaltspunkt, damit du darauf zusteuern kannst. Und ich habe das nicht gefunden. Der Typ schreit mich an, so, spring jetzt. Und ich sage, aber ich finde den Hangar nicht. Ja. Und dann hat er mich einfach rausgeschmissen. Er hat einfach mich rausgeschubst.
Was?
Aus einem fucking fliegenden Flugzeug. Und das werde ich nie vergessen, wie ich da einfach, fuck, ich bin geflogen und dann, du hast dich ja relativ schnell kontrolliert und ich habe halt mega lang, also ich habe den Flug gar nicht genießen können, du musst ja trotzdem so Sachen für deinen Sprung üben, so drehen, links, rechts, Salto, vorwärts, rückwärts, so Sachen musst du halt abliefern für den Lizenzsprung und ich konnte gar nicht üben, weil ich einfach die Minute Freifall genutzt habe, um zu schauen, wo ich eigentlich hin muss, wenn der Schirm mal offen ist. Und dann war der Schirm offen, ich habe es ewig lang nicht gefunden und ich bin auch ziemlich weit, Gott sei Dank, es ist ein riesen Flugfeld, musste ich nachher sicher so 5 bis 10 Minuten zurück zum Hangar laufen, weil ich irgendwo gelandet bin. Und dann hat der mich auch noch angefuckt und gesagt, wo warst du denn die ganze Zeit? Nicht so, Alter, du hast mich einfach aus einem Flugzeug rausgeschmissen. Das ist nicht jetzt, dass du mir irgendwie hier, oder war ich nie wieder hin. Aber es war sehr lustig.
Das war quasi eine
also, eine ich musste Felix. Nachher sehr drüber lachen. Ich hatte dann auch Bier getrunken, das war mein einziger Sprung, den ich da gemacht habe. Ich habe gesagt, hey, lass mich in Ruhe, Arschlöcher.
Hast du eine Felix Baumgartner-Erfahrung gemacht quasi, den es
also das Lustige ist, der ist ja gar kein so ein guter Springer. Der hat jetzt nicht mehr Sprünge, also der ist jetzt nicht in der, sag ich mal, Top 100 weltweit, dass der so viele Sprünge hat und so viele Rekorde mitgesprungen ist oder irgendwas, sondern er ist einfach nur ein Sauprolet, der sich mit Mathe-Shits gut versteht und Österreicher ist. Aber dass der deswegen jetzt wirklich ein Pionier seiner Zunft ist oder ein extrem nicht, guter Springer, das ist Bullshit. Das ist einfach nur ein arroganter Arsch, der sich selber toll findet. So, dann hätten wir es. Ah nein, ich war vom Have Heart-Konzert, eine meiner Lieblingsbands, die vor 10 Jahren aufgehört haben und vorletztes Jahr eine Reunion-Tour gespielt haben. Und da war ich in Würzburg auf dem Konzert und das war, glaube ich, das beste Konzert meines Lebens. Einfach nur vom Vibe, so wie es da abging, wie die Leute durchgedreht sind. Und die haben die ganzen Erlös, haben sie gespendet von der Tour. Das fand ich auch ganz cool. So, das war's, Johannes.
Okay.
Ich wäre dafür, dass wir Hals, Maul und Hör zu spielen.
Okay, dann machen wir das doch. Vielen Dank für die rege Teilnahme.
Viel Spaß. Jojo, ich bin heute der Moderator quasi. Ich bin der Werner Schulze Erdl des Podcasts und ich darf dich heute fragen. 100 Leute haben wir gefragt. Was ist denn ein Schweinehund? Den Schweinehund überwinden, den inneren Johannes. Wo kommt es denn her? Ich habe keine Angabe.
Es ist ein ausgestorbenes Tier. Er wurde zu oft überwunden und jetzt gibt es ihn nicht mehr.
Das war's?
Mehr kommt nicht. Den Schweinehund überwinden. Pfah. Kommt aus dem Mittelalter. Wo es damals ja, der Hund wurde ja auch so als ein Schäferhund quasi, der die Schafherde zusammenhält.
Genau.
Und genauso gibt es halt auch einen Schweinehund, weil es gab halt auch Rennschweine. Rennschwein Rudi Rüssel ist zum Beispiel ein
Schnelles
Beispiel.
Schnelles Schwein, ja.
Und
wenn das ausbüchst, ja.
Genau, da brauchte man einen guten Hund, der die Schweine zusammenhält. Und man muss den Schweinehund überwinden, damit man zum Schwein kommt und was zum Essen bekommt.
Nicht so falsch, aber auch nicht so richtig. Es gibt tatsächlich den Schweinehund, das ist eine Rasse. Und die wurden früher bei der Wildschweinjagd eingesetzt.
Natürlich.
Und die waren extrem bissig und extrem schwer, extrem bissig, schwer und extrem stur.
Man könnte und also die auch quasi
zu, genau, die zu überwältigen war eine große Herausforderung, wenn die sich mal da in so einem Wildschwein festgebissen hatten. Und deswegen sagt man den Schweinehund überwinden, wenn man das fertig, wenn man etwas fertig bringt, was einem keinen Spaß macht.
Ja, oder überhaupt mit etwas anfängt quasi, oder? Den inneren Schweinehund. Er hält mich davon ab, etwas zu tun.
Mhm. Genau, zum Beispiel. Da hältst du dich natürlich davon ab, an eine Beute zu kommen. Okay. Aber nicht schlecht. Pass auf, da läuft ein Tropfen runter. Dann hörst du, dass du auf dem teuren Mahagoni-Holztisch.
Da würde ich wieder gepeitscht werden.
Zweiten Test habe ich aber auch noch für dich, ob du den überstehst. Und zwar den Bechdel-Test. Was ist denn der Bechdel-Test?
Den muss man machen, wenn man 10-mal hintereinander Techtelmechtel sagt.
Techtelmechtel-Bechtel-Test.
Techtelmechtel. Und weil es lustig ist, haben die sich gedacht, ha, wir nennen es Bechtel-Test.
Das stimmt tatsächlich. Natürlich nicht. Er hat sich kurz gefreut, er hat so ein Glänzen
in den Augen gehabt. Ich habe genau gewusst, dass es nicht richtig ist. Aber ist es aus der Medizin?
Nein, es ist aus der Analytik. Filmbranche und Analytik.
Filmbranche und Analytik?
Ja.
Was verstehst du unter Analytik?
Wenn du zum Beispiel etwas auf den Grund gehen willst und das Ganze auseinander nimmst, um zu schauen, warum ist es so, wie es ist und gibt es, wie soll ich sagen, Überschneidungen zwischen dem und dem und dem und dem. Also okay. Quasi, wenn etwas analysiert wird, das habe ich sehr schwer erklärt, genau.
Ja.
Gell?
Okay, na, dann habe ich leider überhaupt keine Ahnung.
Also der Bechdel-Test wird als einfaches statistisches Hilfsmittel verwendet, um auf Geschlechterklischees in Spielfilmen oder in der Filmindustrie hinzuweisen, indem geprüft wird, ob eigenständige weibliche Figuren vorkommen. Der Test liefert jedoch kein notwendiges oder hinreichendes Kriterium, dass ein Film nicht sexistisch ist oder dass er sexistisch ist, aber er wird trotzdem als Test herangezogen, um mal Basisfragen zu klären und zu schauen, lohnt es sich quasi da noch jetzt investigativ vorzugehen und das unter die Lupe zu nehmen oder nicht. Es gibt ein paar Fragen, die zu beantworten sind beim Bechdel-Test.
Ist das nur kurze Zwischenfrage, ist es quasi ein Feminismus-Test, der auch wieder von einem Mann gemacht wurde?
Das weiß ich nicht, von dem er gemacht wurde.
Vielleicht Herrn Bechdel.
Maria Bechdel, kann ja auch sein. Jetzt frag mich nicht. Also, es werden die Fragen gestellt. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen sie miteinander? Und unterhalten sie sich über etwas anderes außer Männer? Und in jüngeren Tests wird auch noch gefragt, ob die beiden Frauen dann im Film auch einen Namen haben und man den erfährt. Und da habe ich mich selber gefragt, wie viele Filme ich schon gesehen habe, wo man weder den Namen von der Frau weiß, wo nur zum Beispiel quasi jeglicher Stirb langsam Film mit Bruce Willis. Generell jeder Film mit Bruce Willis.
Wahrscheinlich, ja.
Und es ist wirklich arg, wie viele Filme. Das ist genau das Gleiche, wenn du sagst, nenn mir 10 Schauspielerinnen, die für einen Oscar nominiert wurden. Fällt dir nichts. Also kommst du ad hoc nicht drauf, weil es einfach wirklich arg ist in der Filmindustrie, vor allem Hollywood, wie wenig Frauen represented sind. Weißt du, wo Frauen wirklich gut represented sind? In den Arabischen Emiraten. Ja, Johannes, das wär's mal für heute gewesen mit Halt's Maul und hör zu. Ich hoffe, das, was dazugelernt, du wirst deinen Schweinehund überwinden und du wirst heute Abend ein bisschen an dir rumbächteln. Ich finde, das klingt nämlich eher dann so wie Einispatzeln.
Ich werde mein Leben mal grundlegend analysieren anhand des Bechdel-Tests.
Macht es. Weißt du, was das schlimmste Wort in Österreich ist, also im sexuellen Kontext?
Schnackseln?
Nein. Einispatzeln findet meine Frau ganz schlimm.
Ist es
das auch, ist ja. so ein bisschen an eingetunkt.
Nein, das heißt doch halt auch, dass das Glied klein ist.
Ja?
Ich finde ein Spatzi, man sagt ja, das Spatzi. Und Einispatzeln, Spatz ist halt klein. Auch
dachte, ein Spätzchen. Das wäre nur so, okay. Ein bisschen rumge...
Für mich impliziert es auch, dass er klein ist.
Okay. Das findet sie ganz schlimm und für mich ist das Schlimmste die Frage, und hast du geschlägt? Das ist so fucking
grün. Ich finde das Wort Körn.
Körn ist auch ganz schrecklich. Für alle nicht, das ist mit auf Zunge rummachen. French Kissing ist Körn oder Zetteln auch genannt.
Ja, yeah, Zettel, das gab es bei mir
Körn
auch nicht.
Körn klingt aber auch so, wie wenn du dich ein bisschen übergeben aber es musst
kommt währenddessen, kauen, oder? Kauen, oder? Nicht keilen, kauen.
Ich habe keine Ahnung. Ich hatte es auch Das ist wie die Band Korn. Hörst du auch Körn? Nein, das heißt Korn, die Band. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Körn heißt. Ja, Johannes.
Toll.
Aber sollen wir gleich nochmal rübergehen zur nächsten Rubrik?
Ja, ich würde gerne eine Runde Was wäre, wenn mit dir spielen.
Mein Lieblingsjingle, by the way.
Hier kommt eine Rubrik aufs andere. Jill, was wäre, wenn du absolut keiner Lohnarbeit mehr nachgehen müsstest? Lohnarbeit im Sinne, du gehst arbeiten, um Geld zu verdienen. Wenn du das nicht mehr hättest, also diesen Drang nicht mehr, diesen Muss.
Dann setzt es voraus, dass ich genug Zaster habe, um zu überleben.
Entweder du hast genug oder du brauchst nichts. Also du kannst jetzt entweder sagen, du hast einen...
Ich lebe autark.
Genau, du hast einen
Selbstversorger.
Ein Grundeinkommen, sage ich mal, was du irgendwo her hast. Und aber welche Arbeit vielleicht würdest du ausüben, wenn es losgelöst wäre von, ich muss auch Geld damit verdienen?
Ich glaube jetzt nicht so viel anders als jetzt. Ich würde gerne so ein bisschen mehr Networking. Ich wäre gerne nicht der, den Leute anrufen und sagen, hey, kennst doch wen, der das und das, oder kennst du vielleicht jemand, der das und das kann oder das und das macht. Also wirklich Networking würde ich eher gerne machen. Ich würde gerne ein bisschen mehr.
Du bist ein guter Lobbyist vielleicht.
Ja, Kinder, rauchen ist wirklich gar nicht so schlimm. Weil wenn jemand raucht, dann gibt es auch nichts, kein Geld mehr für die Krebsforschung. Wenn je weniger Leute Krebs haben, wird weniger geforscht. Lobbying wäre nicht meins. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich viel anders machen würde als jetzt.
Ich würde, glaube ich, viel mehr Podcast machen.
Ja, gut.
So halt Sachen, mit denen ich kein Geld verdienen kann. Ich wäre kein großer Künstler.
Noch. Bald.
Ich wär kein großer Künstler, aber ich würde mich mehr auf die Sachen konzentrieren, die mir tatsächlich Spaß machen, und weniger Sachen machen, die, oder halt im besten Falle keine Sachen machen, mehr machen, die mir keinen Spaß machen.
Das kann ich neben den Satz schreiben. dumme Sachen im Internet machen, obwohl man weiß, dass sie dumm sind, und ich würde mehr Sachen machen, wo ich weiß, dass ich sage. Das war rhetorisch heute wieder eine ganz starke Folge, nachdem ich Analytik so toll erklärt habe und du Sachen machen Tom ganz toll. ich glaube, was würde ich noch machen, wenn ich keine...
Denk mal ein bisschen freier.
Kochen.
Ja.
Ich würde mich mehr mit Kochen befassen, mehr mit Kunst. Ich habe wirklich absolut kein Händchen für Kunst und ich habe auch kein Selbstvertrauen dafür. Also ich male.
Oder du hättest gern eines.
Ja, weil ich einfach auch gern ein bisschen das besser könnte. Sprachen, ich würde Italienisch lernen. Es hält mich zwar auch jetzt nicht wirklich was davon ab, aber ich glaube, ich hätte halt einfach mehr Zeit und müsste mir über weniger Sachen Gedanken machen.
Das ist,
ich würde aber auch gern bleiben bei dem, was ich mache. Ich finde, das mache ich ganz gut und gerne. Also ich bin nicht unzufrieden. Also ich gehe jetzt nicht arbeiten jeden Tag und denke mir, es gibt natürlich, wenn ich da und hier und da mal einen Dienst habe, wo ich keinen Bock habe oder müde bin und weiß, ich muss noch bis 3 in der Früh, 4 in der Früh. Nein, aber das ist halt trotzdem, es geht in die Substanz, weil ich komme ja nicht nach Hause und schlafe dann bis mittags aus, weil um 7 schon die Kinder mir ja gerne Finger ins Auge stecken. Mehr ein bisschen durch die Welt so. Ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dies, ein bisschen das. Mehr in die Berge, mehr ins Meer. Ich glaube, so würde ich
es machen. Würdest du weiter in der Stadt wohnen?
Ich wohne jetzt nicht in der Stadt, weil die Lohnarbeit mich dazu zwingt, sondern es ist, weil meine Frau das will. Ich würde schon gerne aufs Land ziehen, jetzt auch schon.
Okay.
Ja.
Das notiere ich mal so.
Ja. Hoch zur Berit. Die kriegt dann immer Panik. Weil das ist ja dann zu viel. Ich will aufs Land, Berit!
Und eine zweite Frage hätte ich noch, die tatsächlich einen eher philosophischen Ansatz hat, beziehungsweise...
die Antwort ist Arabische Emirate.
Sind gut. Ja. Ich mir mit dir gerne eine Utopie hingeben möchte oder die Frage überhaupt stellt, ob es überhaupt eine Utopie ist oder ob es vielleicht möglich wäre. Und zwar, was wäre, wenn es keine Gefängnisse mehr gäbe? Also wie würde, um da mal ein bisschen eine Geschichte dahinter zu legen, wenn du sagst...
Kannst du anfangen mit Wir schreiben das Jahr?
Wir schreiben das Jahr 1864, der Strafvollzug in vor allen Dingen den USA lässt die Hinrichtungen zu. Nein, es geht darum, die Überlegung ist ja, wir haben wahnsinnig viele Gefängnisse, manche sind privat betreut, manche nicht, wir haben wahnsinnig viele Leute, die in Gefängnissen sitzen und die Resozialisierung, eigentlich sollten ja der Strafvollzug so sein, dass die Strafe...
Du kommst besser raus, als du rein bist.
Genau, dass du wirklich wieder resozialisiert werden kannst, dass du dort wieder, dass du wirklich wieder ein Leben haben kannst. Und die Realität ist aber, dass viele, die im Knast waren, rückfällig werden, keine Perspektive mehr haben. Und dann stellt sich die Frage, okay, funktioniert dann das...
Rechtssystem.
Oder nicht das Rechtssystem, aber funktioniert... Die Strafe Gefängnis an sich. Und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen, weil ich dieser Frage hinterhergegangen bin.
Das ist bestimmt so ein Kinder, was ist was, Gefängnisbuch mit Bildern.
Und wo es halt dann Statistiken gibt, also das Land, was am meisten Leute einsperrt, ist halt die USA. Und dass es dort halt auch eine riesen Diskrepanz gibt von
Hautfarbe.
Von Hautfarbe, die eingesperrt wird. Und
das hätte ich nie gedacht.
Genau, dass es tatsächlich so weit geht, dass quasi jedes dritte schwarze Kind in Amerika irgendwann eingesperrt wird. Oder das, zumindest das mal viel, kurz eine Zeit irgendwo absitzt. Und das finde ich schon sehr krass. Und weil halt dort auch alles privatisiert ist, haben die ja eine gewisse einen Antrieb, dass die Gefängnisse immer voll sind und dass die Leute auch wiederkommen.
Ins Hotel.
Ja.
Buchen Sie wieder bei uns.
Und die Frage,
geben Sie uns jetzt bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf Google.
Was wäre, wenn es keine Gefängnisse geben würde? Wie könntest du dir Strafvollzug vorstellen?
Ich habe, glaube ich, weiß nicht, ob ich das hier mal besprochen habe, was mein... Also ich habe ja in der Bewährungshilfe gearbeitet. Ich war ja Bewährungshelfer. Ja, und bin deswegen ein bisschen im Thema auch...
Vielleicht habe ich es deswegen ausgewählt.
...nah dran gewesen. Das... Also grundsätzlich glaube ich, dass es ohne Gefängnis, jetzt man mag mich hassen, aber sehr schwer möglich ist. Also beziehungsweise irgendeine Form von geschlossenem Vollzug. Das kann mit psychologischer Betreuung sein, das kann, was weiß ich, ja, was in die Richtung sein. Ich glaube, dass sehr viele Leute im Gefängnis sitzen, die da nicht hingehören. Das sind vor allem Jugendliche, die... falsche Entscheidungen getroffen haben und da quasi mit mehr schlechten Kontakten in Berührung kommen als zuvor. Ich glaube, dass es ein extremes Bildungsproblem gibt. Also ich kann es jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, aber ich behaupte mal, dass Insassen im Gefängnis, dass der Bildungsgrad relativ niedrig ist, dass es sehr viele Vorgeschichten gibt, warum die Leute da sitzen, dass das nicht auf dem eigenen Mist vieler Kinder gewachsen ist oder vieler Jugendliche oder was auch immer. Ich glaube, dass es vom Justizsystem her sehr schlecht ist, zum Beispiel Leute wegzusperren, die Steuern hinterziehen. Es ist Leute, die einen Unfall, sagen wir mal, das ist ein Unfall, wo jemand kommt zu Schaden oder was weiß ich. Kriegst ja trotzdem eine Freiheitsstrafe, ob die jetzt als Bewährung oder nicht ausgesetzt ist. Auch Quatsch. Und ich finde, es wäre ganz wichtig für viele Jugendliche, dass die danach in ein geregeltes Arbeitsverhältnis kommen. Auch wenn es ein unbezahltes ist, wenn es eine Sozialstunden ableisten sind, wenn das ist bei der Suchthilfe arbeiten, wenn das ist in der Pflege arbeiten. Generell finde ich, wäre das eine wesentlich sinnvollere Lösung für den Staat, weil du A, einen riesen Mangel an Leuten hast im sozialen Bereich und an Pflegekräften oder generell an Arbeitskräften. Das ist nicht, dass du die Leute gratis ausnutzen sollst, aber es ist einfach sinnvoller, weil du so ein Tagessatz im Gefängnis kostet den Staat ja auch mal einen Arsch voll Geld.
Ja.
Zweitens passiert relativ wenig zur Resozialisierung. Also du bist ja oft auf dich allein gestellt. Wenn du einen geschlossenen Vollzug hast, einen Einzelvollzug, sitzt du ja auch einfach nur rum und sitzt deine Zeit tatsächlich ab. Wenn es keine Gefängnisse geben würde, glaube ich, hätten wir ein extremes Problem, weil es gibt einfach de facto Leute, die in einer Gesellschaft nicht tauglich und gefährlich für eine Gesellschaft sind. Die psychologische Betreuung natürlich bräuchten, aber auch in einem geschlossenen Vollzug. Leider.
Es wäre, glaube ich...
Also wenn, ich glaube, um die Frage zu beantworten, was wäre, wenn es keine Gefängnisse gäbe... dann gäbe es viele Probleme Und
das ist aber die Frage, die ich mir dann...
Also ich glaube, das ist einfach striktere... Also ich glaube, wenn es keine Gefängnisse gäbe, glaube ich, würde es sowas wie Todesstrafe wahrscheinlich wieder eher geben oder so eine Shoot-to-Kill-Permission, wie es in Amerika oft der Fall ist, oder dass du quasi selber dir eine Knarre kaufen kannst und dich selber verteidigen kannst. Und da sind wir dann, glaube ich, in einer Struktur, die ziemlich mies ausgeht. Also es ist jetzt nicht optimal, aber es ist zumindest weniger gewalttätig oder es hat nicht jeder Bürger kann Selbstjustiz ausüben.
Naja, das
würde ich glaube, es bräuchte einen betreuteren Vollzug, einen besseren Vollzug und ein anderes Strafrecht.
Das glaube ich auch, dass es irgendwo menschlicher wird, um halt die Leute tatsächlich wieder einzubringen, zurück in die Gesellschaft. Aber es ist natürlich, finde ich, schon ein interessantes Gedankenexperiment, wenn man sich überlegt, was wäre, wenn es keine gäbe, wie würden Strafen ausschauen? Wäre das halt viel Arbeit für die Allgemeinheit quasi? Irgendwo muss festgelegt werden, welchen Schaden hat er begangen? Das muss dann quasi in irgendeiner Form zurückgezahlt werden, in Form von Arbeit und was weiß ich. Und dann gibt es aber natürlich die Straftaten, wo man sagt, okay, das ist eigentlich nicht mehr revidierbar, dass man sagt, du kannst zwar jetzt Geld zurückzahlen, aber deswegen wird da Vergewaltigung nicht ungeschehen sein, deswegen wird der Mord nicht ungeschehen sein. Und da müsste man sich wahrscheinlich überlegen, okay, wie geht man damit um? Viel hängt dann, glaube ich, das fand ich interessant, was ihr in dem Artikel, den ihr da gelesen habt, dass es dann auch um Vergebung geht, vor allen Dingen für quasi die Hinterbliebenen oder für die Opfer, dass die halt eben nicht hinterherrennen und sagen, ich bringe den jetzt selber um, sondern
irgendwie. Also ich glaube, in verschiedenen Fällen ist es schon Eigenschutz, dass du im Gefängnis sitzt, wenn du da
jemanden... Auf jeden, ja, na klar. Und aber quasi, wenn man jetzt denkt, okay, wie, wenn es keine gäbe, keine Gefängnisse, wie könnte man dem Ganzen irgendwie entgegenkommen, weil du musst eigentlich, und du musst gewisse Straftäter in eine betreute Anstalt geben, wo sie halt...
Das Problem ist, du sitzt halt bei solchen Strukturen wie jetzt, sitzt du halt deine Strafe, aber du verbüßt eine Strafe für etwas, was du getan hast, aber es wird halt nicht geschaut, was dir angetan wurde im Vorfeld. Ja. Das ist halt sehr, sehr oft der Fall. Du hast natürlich auch einfach irgendwelche Leute, die kognitiv es nicht auf die Reihe kriegen, dass es nicht ganz cool ist, jemand ein Messer in den Hals zu stecken, ohne dass das eine Vorgeschichte hat. Ja, du hast halt einfach Leute mit Psychosen, mit Wahnvorstellungen, mit, was weiß ich, Schizophrenie, schieß mich tot, einfach so verschiedene psychische Erkrankungen, die dazu führen, dass du einfach nicht normal funktionieren kannst, wobei ich das Wort normal nicht mag, aber halt, dass du einfach nicht eben in der Gesellschaft existieren kannst und unter verschiedenen Bedingungen oder dich an verschiedene Bedingungen einfach nicht halten kannst, weil du es einfach nicht wahrnimmst, aber du brauchst trotzdem, glaube ich, musst eher an die Wurzel des Problems gehen. Aber das ist, ja, du müsstest zum Beispiel jetzt, wenn jemand inhaftiert wird wegen Gewalttaten, einfach mal dem sagen, passt, du hast ab jetzt 200 Stunden Therapie, musst du machen und dann, also weißt du, sowas in die Richtung, das ist halt momentan, glaube ich, einfach nicht möglich mit den gegebenen Strukturen, Personal, die wir haben und Personal. Ja.
Wenn man theoretisch das Geld, was man in Gefängnisse buttert, umschiften würde in...
Es ist irre, ich wurde ja mal zu schnell mit dem Motorrad erwischt und dann habe ich auch gefragt, was meine Freiheitsstrafe dann wäre, wenn ich nicht zahlen wollen würde. Und da haben sie auch gesagt, es gibt so ein anderthalb Tagessatz oder zwei Tagessätze. Und dann habe ich mir mal ausgerechnet, wie viel Urlaub ich davon machen könnte. Es ist fucking teuer. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, aber ich glaube, ich hatte 1,4 und ich hätte 2-3 Tage oder sowas da schlafen müssen. Es geht aber nicht, wenn du zahlungsfähig bist.
Okay.
Dann nehmen sie zuerst das Geld. Du kannst dich nicht weigern und sagen, nö, mach ich nicht, ich bin jetzt ein Kind.
Das ging aber, glaube ich, früher irgendwann mal, ein Lehrer von mir hat mir davon erzählt und der war eigentlich ein komplett lieber Kerl und hat dann gesagt, naja, er wollte halt seinen Straftitel nicht zahlen und ist halt irgendwie einen Tag ins Gefängnis gegangen.
Sind das, ja.
Und er hat gesagt,
kam voll tätowiert zurück. So eine 13 und eine 88 irgendwo tätowiert.
Ja, voll auf Heroin. Und hat aber gesagt, das hat ihn so geläutert wie sonst nichts, einfach mal einen Tag zu sehen, wie krass das dort abbrennt und er hat sich halt nur angeschissen dort.
Na, auch einfach nicht raus dürfen, ist glaube ich ganz schlimm. Ja. Dass du einfach nicht entscheiden kannst, dass du jetzt mal gern raus
Ja,
Runde, also wenn du spazieren gehst. Ja.
Richtig harter Lockdown.
Und da musst du ja auch, wenn jemand für ist, der so 8000 Schritte am Tag gehen muss, wie machst du das?
Ja.
ich habe auch einen für dich.
Nein.
Zwei.
Was?
Was wäre, wenn Geimpfte wieder alles machen dürfen, du aber nicht, weil du noch nicht geimpft bist?
Ja, scheiße.
Wäre das für dich ein Problem? Wenn jetzt jeder, der zwei Spritzen hat, schon wieder ins Kino darf, ins Restaurant?
Ja, natürlich wäre man neidisch. Du hättest die extreme Neidgesellschaft, weil du siehst auf einmal wen, und dann gibt es vielleicht wen, der sagt, nee, ich habe schon zwei Impfungen, habe aber noch gar keine. Also ich hätte schon zu einem gewissen Grad Neid, wenn ich aber wüsste, dass es in zwei Wochen bei mir auch so weit ist,
ist fair enough. Nein, es sind ja jetzt schon Leute geimpft. Und du kommst wahrscheinlich im nächsten halben Jahr nicht dran.
Ja, und die dürfen aber auch nichts machen.
Ja, aber wenn es jetzt heißt, ja okay, warum sollten die jetzt noch zu Hause bleiben?
Das werden die sich auch fragen, ja?
Ich habe zwei Antworten dazu. Einerseits denke ich mir, who gives a shit? Ich gönne jedem, dass er jetzt einfach, wenn er oder sie geimpft sind, wieder einen normalen Alltag oder halbwegs normalen Alltag bestreiten können. Ich denke mir aber andererseits, die ganze Krise ist ja hauptsächlich da, weil wir gewisse Menschen schützen müssen, die fragil sind und auf diese Krankheit besonders heftig reagieren. Dann finde ich, wenn ich jetzt schon seit einem Jahr fast zu Hause hocken muss und nichts machen kann und kein Geld verdienen kann und betrieblich davon sehr betroffen bin und was weiß ich, dann kann man das auch noch bis zum Schluss zusammen ausstehen. Das sind so ein bisschen die Ansätze, die ich habe. Aber primär denke ich mir, hey, fuck it.
Würdest du deine betriebliche Situation als betrüblich sehen?
Ja. Und die zweite Frage. Was wäre, wenn dein Job 4 Monate im Ausland wäre, ohne Freunde, Kontakt oder Frau, sagen wir mal auf einer Ölbohrinsel oder so ein Shit, und dafür hättest du dann aber 8 Monate im Jahr frei? Das heißt, du müsstest 4 Monate alles hier zurücklassen.
Das will ich irgendwann mal machen.
Was denn?
Ja, entweder auf einer
Ölbohrinsel. Gibt es einen ganz tollen Radioverhörer auf YouTube, wo der Typ das Wort nicht rauskriegt. Auch aufschreiben müssen wir auch posten. Der sagt so Ölbohrinsel. Und dann sagt er, das ist mir noch nie passiert, dass ich das Wort Ölbohrinsel, dann kriegt das trotzdem nicht hin, nicht aussprechen kann. Jetzt habe ich die Pointe schon weggenommen, ich werde es trotzdem posten. Du willst aber 4 Monate lang auf einer Ölbohrinsel?
Ja, aber wenn du jetzt sagst, du haust dich auf irgendein Projekt, was halt voll intensiv ist, was irgendwo im Ausland vielleicht ist, weil du dort irgendwas aufbaust.
Ich wiederhole nochmal die Frage. Du hast keinen Kontakt zu Freunden, Frau etc. Du bist wirklich 4 Monate komplett
isoliert, ja, kein von Kontakt, allem,
was dir lieb ist.
Kein Kontakt ist krass. Mein Vorteil ist, dass ich noch keine Kinder habe, die ich dann so lange nicht sehen würde.
Nein, Entschuldigung. Es wäre dein Vorteil, wenn du Kinder hättest, die du nicht 4 Monate nicht sehen müsstest. Shoutout an alle Eltern draußen, ihr wisst, ich rede euch aus der Seele.
Einmalig stelle ich mir, obwohl halt gar kein Kontakt ist halt krass, sonst würde man halt sagen, okay, man telefoniert und so, vielleicht findet man neue Freunde irgendwo. Ich hätte halt Schiss, dass mich meine Freunde vergessen.
Ich würde dich sofort vergessen.
Ja, das weiß ich.
Okay, das ist kein Problem. Du hättest mich ja auch 4 Monate im Stich gelassen. Und wenn du zurückkommen würdest, so nach dem ersten Mal, hey, würde ich sagen, wie heißt du nochmal? Jens? Was, Jens? Hallo, Jens.
Ich meine, im Prinzip ist es doch aber genau das, was alle machen, die dann sagen, ja, ich gehe jetzt hier irgendwie auf die Golanhöhen vor 4 Monate. So international heute. Ich gehe da 4 Monate irgendwo Krieg spielen, komme dann zurück und kann mir mein eigenes Heim bauen. Ich kenne einige, die halt dann auf jetzt auch gerade auf Ölbohrinseln sind.
Wie kann man einige Menschen kennen, die auf einer Ölbohrinsel sind?
Naja, bei mir auf der Uni kannst du ja auch Erdölwissenschaften studieren.
Das ist für mich so absurd, dass man einige Leute kennt. Ich kenne nicht mal eine Ölbohrinsel.
Und die machen halt das Studium und manche gehen halt dann auf Bohrinseln, ja?
Ja, aber die haben noch Kontakt. Du sitzt wirklich alleine auf der Ölbohrinsel. Die gibt's, also die wird auch nicht mehr gebohrt. Du hast da deinen Laptop und du musst da irgendwas machen, ohne Internet.
Haben wir solitär? Oder
Minesweeper? Du hast Zugang zu pornografischem Material. Deiner Wahl.
Okay, dann haben wir Kontakt zu meiner
Das ist eigentlich romantisch. Sehr romantisch. Johanna, falls du das hörst, ist gerade eine romantische Situation passiert. Das gibt Ärger. Es gibt Ärger oder gar ins Gegenteil? Berichten Sie bitte nächste Woche.
ja, also es ist ein interessantes Gedankenexperiment. Ich glaube, ich könnte es mir schon vorstellen. Aber ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, so komplett ohne Kontakt, schwierig.
Ich denke mir halt, danach habe ich halt 8 Monate intensivst, wo ich mich wieder freuen kann, 4 Monate wegzugehen. Weißt du, ich muss nicht arbeiten, ich habe genug Cash, ich kann mit den Kindern tun, was ich will.
Und ehrlicherweise, früher war das gang und gäbe. Wenn du sagst, ich bin bei der Marine, ich gehe auf ein Schiff.
Ich war nur bei der Marina. Und ich bin nicht auf sie gegangen, sondern auf ihr gekommen. Oh, wow. Es war ein Spaß. Haha. Okay. Ha. Letzte weibliche Zuhörerin verloren.
Also früher war das gang und gäbe, dass halt Leute dann ewig weg waren und dann zurückgekommen sind und mussten hoffen. Ja, ich habe gekommen gesagt. dass Frau noch da ist und halt nicht irgendwie noch mit dem Postboten.
Und gekocht hat sie.
Also ich könnte mir das schon vorstellen, ja.
Ja gut, aber was heißt hier, die Frau noch da war und nicht mit dem Postboten? Sie ist ja auch 4 Wochen, muss ja auch 4 Monate klarkommen.
Naja, klar. Das
ist schon okay, wenn der Postbote. Du bist ja der, der sie aufgibt. Dann lass sie entscheiden, Johannes, wie sie mit der Situation umgeht.
Das kann sie auch, ja.
Habt ihr bei eurer Hochzeit so ein Gelübde geschworen und ist so auf ewige Treue und so und shit?
Naja, wir haben uns so ein... Es war ganz schön, wir hatten vorher halt so Keuschheitsgürtel angelegt.
Ja, und dann habt ihr einen Hochzeitsrap gehabt. Hey Johanna, ich heirate dich hier. Du bist jetzt für immer bei mir. So fucking white.
Wir sind die Kids von morgen. Das war so ein Schloss Einstein-Rap eigentlich.
Genau. Nein, ich weiß gar nicht, ob ich das vor... Bei mir war es sehr lustig, dass die Standesbeamtin uns als lesbisches Paar verheiratet hat.
Frau Gilles Reuter?
Ja, hiermit erkläre ich Sie, Frau Gilles, und Sie, Frau Berit, für Mann und Frau. Zweimal hat sie mich als Frau Gilles. Whatever. Why? Also, und jeder hat gelacht, weil mir das ja schon, seit ich in Österreich bin, hinterher hängt, dass ich an der Uni schon immer mit Frau Gilles, obwohl ich den Vornamen Gilles und Nachname Reuter richtig ausgefüllt habe am Zettel. Ja? Ich weiß, was ein Vor- und ein Nachname ist. Und mein Nachname Reuter klingt vor allem nicht so, als ob das ein Vorname wäre, ja. Und jede Post kriegen Gianni und ich, ja, kriegt sie ja sehr geehrte Frau Gianna und bei mir ist sehr geehrte Frau Gilles. Kriegen wir jede E-Mail, jede Post dauernd.
Das ist institutioneller Sexismus.
Ja, das ist ganz schrecklich.
Krass, ja. Genau. Aber nichtsdestotrotz, ja.
Also bei mir gab es, glaube ich, kein Gelübde von wegen, dass ich da Treue schwören muss. Ich weiß auch nicht, ob das in guten wie in schlechten Zeiten. Das hat auch keiner gefilmt. Muss ich nochmal anmachen dann. Es gibt keine Beweise.
Es kann sich keiner mehr dran erinnern. Ja. Na, wir haben das schon, also ein Gelübde, ja, ewige Treue hat man da jetzt nicht gesagt, aber das setze ich mal voraus.
So.
Gut, kommen wir zu unseren Empfehlungen, hätte ich gesagt.
Ja, aber nächste Woche, muss ich noch ganz kurz sagen, werdet ihr uns in mega Soundqualität hören. Wir werden die Jingles besser einbauen können. Wir können Leute live anrufen während der Sendung und ihr hört sie nicht mehr live.
Ich hoffe, du versprichst nicht zu viel und wir scheitern nicht komplett an der Technik. Oder uns fehlt ein Kabel oder ein kleines Stück von unserer Ganzschaltung.
Wenn es um Technik geht, gibt es kein Uns. Ja. Dann gibt es nur ein Du.
Jill wartet nämlich noch auf sein Fahrrad und jetzt wird so schönes Wetter.
Ja, und Johannes hat seins da stehen und er kann es nicht fahren. Also.
Wir haben beide unsere Dilemmas.
Es fehlt ein Stück aus Italien. Liebe Firma aus Italien, falls ihr zuhört, Waffanculo. Das heißt, bitte beeilt euch auf Italienisch.
Gut, dann hau mal deine Enrique Iglesias raus, die du heute dabei hast.
Der ist Spanier, oder?
Ja.
Ja.
Na, weil irgendwie Jules Hierro, habe ich gelesen.
Ah, nein, das ist Grieche. Griechisch. Zur Empfehlung, also ich habe eine Empfehlung, die habe ich zwar nicht bei den Empfehlungen stehen, steht etwas oben in unseren Shownotes, aber wenn euch so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt, wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, macht doch mal euer Apple TV an, reagiert 10 Minuten nicht und dann laufen diese Screensaver. Da könnt ihr quasi swipen und in den nächsten rein, da könnt ihr in Dubai sein, ihr könnt in Kanada sein, ihr könnt in Hawaii sein und ihr könnt es jetzt anschauen, da steht auch immer eine Erklärung dazu. Ich google parallel immer noch ein bisschen über die Orte was. Und das habe ich gestern gemacht, das hat mich wahnsinnig entspannt. Ich war kurz mit meinem Fernseher auf Urlaub. Übrigens, Johannes hat jetzt The Frame.
Ich wollte gerade sagen, bei Samsung The Frame nennt man das den Art Mode.
Ah,
und da kann man sich, das ist ja wohl die größte Kunstsammlung der Welt. Und also ich sitze dann schon manchmal daheim halt mit meiner Zigarre und philosophiere da ein bisschen über den Monet, wie wir hier in Deutschland sagen.
Monet.
Monet.
Ja, also das ist mal meine Empfehlung, Apple TV Hintergründe chillen und euch ein bisschen auf den nächsten Urlaub freuen, der nächstes Jahr 2022 stattfinden wird. Dann komme ich zu meinen Song-Empfehlungen, und zwar Rocco De Luca, Feather and Knife. Das hat so ein bisschen was von eine Mischung aus Country-Musik, etwas bisschen Souligem, bisschen rockig, also sehr coole Tunes, könnt ihr euch gerne anhören. Rocco De Luca, dann von meinem guten Freund, dem Jules. Ist ein fantastischer Beatmaker mit Lebensmittelpunkt in Wien, mit Greek-Wurzeln, der auch schon mit wirklich coolen, großen Musikern aus Amerika Sachen produziert hat. Der hat jetzt eine neue Platte draußen, die Bento Box heißt das Ganze. Und ich empfehle euch von Jules Hierro, Snow Race, sehr, 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 sehr geile, entspannte, jazzige Hip-Hop-Beats. Und ein Buch empfehle ich noch, und zwar von James Clear, Atomic Habits. Das ist ein tolles Buch, wenn ihr wieder mal an euch selber arbeiten wollt.
Hast du irgendeines dieser Bücher schon mal zu Ende gelesen, wo es so um diese Selbstverbesserung geht?
Ja, sicher.
Und
ich bin jetzt schon beim dritten.
Vergisst du das dann immer gleich wieder? Nutzt du das?
Nein, ich nutze das. Ich nutze es jeden Tag. Ich mache zum Beispiel mein Bett jetzt in der Früh. Oder ich mache so Kleinigkeiten, die ich sehe, wo ich mir denke, ah, mach's später, denke ich mir, nein, mach's jetzt. Und wenn ich einkaufen gehe und ich will mir irgendeinen Shit kaufen, denke ich mir immer, wird das jetzt jemand kaufen, der ein bisschen auf seine Gesundheit achtet? Und dann mache ich es nicht. Also ich habe wirklich viele Ansätze in meinem Leben.
Okay.
Ich nutze es,
siehst du. Das freut mich, dass es bei dir funktioniert.
An meinem Physik. Ja, du liest halt sowas einfach nicht, Johannes. Du liest nur die Mickey Maus, die Matt und die Elf Freunde und...
Die Wendy.
Und noch das Waffen und Jagd Magazin. Ja, das war's von meinen Empfehlungen.
Meine Empfehlungen diese Woche, nachdem wir jetzt so viel über Urlaub geredet haben.
Doch einfach mal machen.
und die Auflösung noch zum Schluss. Influencer sein in Dubai ist natürlich scheiße. Das war alles eine satirische Aufbereitung dieser Leute, die das machen. Finde ich doof. Und damit ihr aber nicht zu sehr in Urlaubsstimmung kommt, empfehle ich von Judas Priest den Song Pestilence and Plague, was fast opernhaftig daherkommt mit vielen italienischen Passagen. Ich fühle mich gleich wie im Mittelalter bei der Pest.
So richtiger weißer Breitbeinrock, mag ich.
Ja. Und noch ein Song, wie soll ich es beschreiben? Ich finde, es ist ein geiler Song, wo es halt drum geht.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Ich glaube, den haben wir schon.
Haben wir schon?
Ich glaube, den hast du schon empfohlen. Warte, ich finde es gleich raus.
Aber erzähl trotzdem. Man kann ja auf Labercaller gehen und auf Spotify suchen. Man kann ja auf Spotify gehen und die Labercaller-Playlist suchen. Und Jill schaut gerade, ob ich da einen Song von Skunk and Nancy, Rag and Bone Man und Bastille drauf.
Ja, Remains.
Ah, ist halt ja ein guter Song, ja? Kann man sich auch noch mal ein zweites Mal anhören.
Genau. Das ist so, wir machen das jetzt schon so lange, dass wir vergessen, welche Songs.
Ja, 21 Folgen, das ist auch schon.
Puh. Meine Glückszahl, unter anderem. Ich spiele heute Euro-Million.
Okay. Mach
ich. Quick Tipp.
Ich gebe dir einen Fünfer mit. Kann ich mich daran beteiligen?
Nein. ja, ich wünsche euch in diesem Sinne einen wunderschönen Mittwoch oder Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag oder Dienstag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr supportet unseren Quatsch. Ich entschuldige mich für 21 Folgen schlechte Tonqualität. Ab nächster Woche gibt es kein Pardon mehr. Und entlass euch damit in die Woche und würde meinem Kompagnon gegenüber die letzten Worte überlassen. Und ja, Fierti Bussi, ich hab euch lieb und mich auch.
Ich möchte mit einem kleinen Recap starten. Man macht es ja in großen Präsentationen mal fest am Ende nochmal alles ein bisschen zusammen. Mir hat es sehr gut gefallen, dass wir heute so gut wie gar nicht über die aktuelle politische Lage in Österreich berichtet haben, weil sie ist haarsträubend, um sich da nicht zu viele Gedanken zu machen. Fand es sehr schön, in Urlaubserinnerungen zu schwelgen. Danke dir für diese schöne Stunde und ein bisschen, wie ich immer sage, oder jetzt gerade zum ersten Mal. Und wünsche euch einen schönen Tag. Wir küssen eure Ohren. Auf Wiedersehen.